Hallo und herzlich willkommen zum neuen Connection.de Podcast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Nils.
Hallo.
Und hier ist der Florian. Passend zum Clovis-Abend nehmen wir heute Abend auf, Nils. Du hast doch bestimmt einen flotten Spruch für uns und danach erklären wir, was der Clovis-Abend ist.
Ja, also mein Spruch in der Kindheit, ich habe auch immer die Süßigkeiten bekommen, war ja, ich bin der kleine Dicke mit der Zahnlücke, Nüsse raus, Äpfel raus oder ich schlag dir ein Loch ins Haus.
Sahst du aus wie so ein kleiner Krawallo?
Ja, sah ich schon immer. Das hat sich bis heute nicht geändert, glaube ich.
Eishockey-Hooligan.
Ja, natürlich.
Ja. Ja, der Standardspruch ist ja, ich bin der kleine Dicke, ich wünsche dir viel Glück, ich wünsche dir noch ein langes Leben, muss mir auch was Süßes geben.
Genau.
So. Ich habe ja
Gibt es ja
irgendwie.
viele. Also ich kannte viele. Die HNA hat ja heute auch ein paar Sprüche online gestellt. Und ich meine, ich bin der Lars, das war's oder so. War ja auch so ein Klassiker natürlich.
Ich komme vom Mars, das war's. Gab's auch.
Auch das.
Ist
Ja,
jetzt auch
natürlich.
nicht viel anders. Ja, für alle nicht-nordhessischen Zuhörer, der Clovis-Abend ist eigentlich so das coolere Halloween.
Ja, viel cooler, viel cooler.
Und zwar, wir sind früher bei uns von Geschäft zu Geschäft getingelt und haben dort Sprüche aufgesagt und dafür dann eben Süßigkeiten bekommen. Meistens dann irgendwie mit einer Maske bekleidet oder so, halt auch irgendwie verkleidet.
Genau.
War eigentlich total spaßig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der Metzgerei immer Kochwurst bekommen haben und irgendwie, wenn du die ganzen Süßigkeiten gegessen hast und dann diese rohe Kochwurst, ja, irgendwie war mir dann relativ häufig schlecht.
Ja, okay, das sehe ich ein. Ja, man sollte auch nicht alles auf einmal essen. Aber ja, Klobisabend, ich musste auch lernen. Also als ich dann weggezogen bin aus Nordhessen oder so und habe ich dann so gefragt, nanu, keine Kinder unterwegs und so. Und da habe ich das erste Mal realisiert, dass es wirklich nur in der Region rings um Kassel ist.
Und wie wir eben im Vorgespräch eigentlich schon festgestellt haben, leider auch eine Tradition, die so mehr oder weniger ausstirbt, was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass wirklich die ganzen kleinen Läden schließen und man heutzutage einfach auch dann nicht mehr so von Haustür zu Haustür geht, weil man sich untereinander auch gar nicht mehr so kennt, so die Nachbarn. Aber wir werden eigentlich zu philosophisch.
Ja, aber ich meine immerhin, die Huskies waren ja heute wieder im Kaufhof, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, das machen sie ja schon seit ein paar Jahren an Clovis-Abend. Und ja, ich habe immer die Hoffnung, es lebt wieder so ein bisschen auf. So alte Traditionen kommen auch wieder. Und so als Kind, muss ich sagen, war eine schöne Tradition.
Und wenn wir im Huskies Podcast, im Connection Podcast drüber quatschen, dann tragen wir ja was dazu bei, dass das im Prinzip nicht in Vergessenheit gerät.
Also nicht nur zur Laufschule gehen und alle Kinder einsammeln und zur Laufschule gehen, sondern auch alle Kinder einsammeln und Clovis-Abend feiern.
Ja gut, das müssen wir dann nächstes Jahr vielleicht in dem Podcast vor Nikolaus oder
Ja,
vor dem
natürlich. Wir
Clovis-Abend
werden
erwähnen.
dann, genau, wir erinnern vorher dann nochmal dran.
Ja super, dann können wir doch zum eigentlichen Thema kommen, nämlich das erste 6-Punkte-Wochenende der DEL2.
Wir haben es ja getippt.
Ja.
Wie oft haben wir das eigentlich jetzt schon getippt?
Wir haben Recht behalten. Wir sind echte Experten.
Wenn man es nur oft genug tippt, wird es auch irgendwann passieren.
Ja. Das blinde Huhn und Korn und du kennst das.
Na klar.
Ja, gestartet hat es am Freitag mit einem 3:1 Auswärtssieg in Freiburg. Ja, zwei von den drei Toren waren grandiose Shorthänder. Eigentlich auch, was hattest du mir, glaube ich, zwischendurch geschrieben? Mir macht die Unterzahl mittlerweile mehr Angst als die Überzahl. Oder, weil sie mehr für Torgefährlichkeit
Ja,
sorgt.
sobald die Huskies in Unterzahl sind, nehmen sie das Spiel in die Hand und drücken aufs gegnerische Tor. Also, keine Ahnung, es war ja auch schon gegen, wo war es denn? Auch so krass,
Bad
gegen Nauheim war
Nauheim,
das, ne?
ja.
Ja, genau. Und sowas eigentlich auch gegen Freiburg wieder. Das war irgendwie Unterzahl. Jetzt zeigen wir mal richtig, was man kann. Das ist schon sehr beängstigend teilweise, ja. Also im positiven Sinne natürlich.
Ja. Das 3:1 fällt dann quasi in einer kleinen, ja, Drangphase von Freiburg, wo sie eigentlich näher am Ausgleich waren als die Huskies dem 3:1. Aber alles in allem war es ein gutes Auswärtsspiel.
Ja, ich fand's großartig. Ich habe zwar auch viel Kritik gelesen im Internet, konnte ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil für mich war es schon, ja, fast das perfekte Auswärtsspiel. Man hat eigentlich defensiv gut gestanden, so gut es die Huskies halt können. Wir wissen, dass sie da Lücken haben. Keller war bärenstark. Das muss man ganz besonders erwähnen. Und er hat sie ja dann auch vor allen Dingen in dieser Druckphase, das war ja am Anfang des letzten Drittels, hat er sie wirklich im Spiel gehalten. Also er hat richtig, richtig stark gehalten. Aber ansonsten, man hat halt wirklich zielstrebig nach vorne gedrängt, wenn man den Puck hatte. Und ich hatte immer das Gefühl, die Huskies können bestimmen, welches Tempo dieses Spiel hat. Also sie haben eigentlich das Heft des Handelns in meiner Hand gehabt und fand ich eigentlich gut. Ich fand, dass das Freiburger Tor kam eigentlich schon so ein bisschen aus dem Nichts, war auch sehr unglücklich. Weil ansonsten, ich glaube, hätte Freiburg da nicht getroffen, dann wäre das auch so zu einem 3-0 entgegengedümpelt, ohne große Aufreger. Aber ich meine, Freiburg in Freiburg ist nicht angenehm zu spielen. Gerade gegen die Kleinen musst du einfach nur irgendwie gewinnen. Und naja, ich fand, das haben sie echt gut gelöst am Ende.
Zählt das eigentlich mal wieder als Floskeln jetzt? Wir haben schon lange keine Striche mehr gemacht.
Was jetzt genau? Ich habe bestimmt wieder ganz viel gefloskelt.
Naja, gegen die Kleinen musst du nur irgendwie gewinnen.
Ja, so eine richtige Floskel ist es nicht, aber
Wir warten mal auf eine richtige Floskel. Vielleicht haust du ja
ja,
heute
da
noch eine raus.
bestimmt.
Ja, Markus Keller, Bären stark. Ist eigentlich auch die perfekte Überleitung für Sonntag. Im Sonntag hat man dann die Crimmitschauer Eispiraten mit 7:0 vom Eis gefegt. Wobei es im ersten Drittel gar nicht so aussah, als wenn das so ein torreiches Spiel wird. Also war jetzt nicht unbedingt, dass da einer von beiden überragend war. Und im zweiten Drittel haben die Huskies dann richtig losgelegt. 5:0 Tore im zweiten Drittel. Und im dritten Drittel dann nochmal zwei nachgelegt. Eigentlich auch ein sehr gutes Heimspiel. Auch schade, dass es nicht so zahlreich besucht war am Familientag. Also wir stellen uns ja auch immer die Frage, ist jetzt die Uhrzeit gut, früher zu spielen, oder nimmt man dann vielleicht doch eher die Amateursportler halt raus, die ja derzeit auch noch Fußball spielen oder Handball oder was auch immer. Und ja, so richtig Familientag war es das eigentlich wirklich. Man hat zwar eine familienfreundliche Bullizeit gehabt, aber irgendwie
Aber
hat mir
sonst, ja.
so eine Aktion irgendwie gefehlt. Also in Frankfurt war gleichzeitig Familientag. Die haben halt gesagt, ihr könnt vier Kinder gratis mit reinbringen. Egal welchen Alters, ne? Glaube ich. Oder bis 14 Jahre, irgendwie sowas. Auf jeden Fall gab es da halt noch eine zusätzliche Aktion. Und das hat mir in Kassel so ein bisschen gefehlt.
Aber das war auch alles recht kurzfristig oder so. Also ich meine, ich finde immer Spielverlegungen sehr, sehr schwierig, wenn sie eine Woche vorher kommuniziert werden. Ich finde es grundsätzlich gut, weil die Eispiraten wollten dann natürlich auch wieder heim, die Massen an Fans. Und 16 Uhr ist sicherlich freundlicher, wenn man danach auch wieder nach Hause fahren will für die Auswärtsfans. Aber weiß man sowas nicht schon 6 Wochen vorher oder so?
Ja.
Das ist immer so meine Kritik. Und so wirkte der Familientag etwas kurzfristig. Und vielleicht haben auch deshalb die besonderen Aktionen gefehlt. Und muss man natürlich dazu sagen, das Wetter war jetzt auch nicht optimal, ne?
Ja, der erste Schnee und dann haben wahrscheinlich viele erstmal gemerkt, ach, ich brauche ja Winterreifen.
Ja, besonders die mit HR-Kennzeichen. Schöne Grüße.
Ja.
Das kenne ich noch aus Kassel.
Ja. Ja, kommen wir doch zum Spielerischen. Um das mal kurz. Nee, also vielleicht irgendwie als Kritik mal mitnehmen, das nächste Mal irgendwie auch eine Aktion. Weil gerade wenn du halt mit Kindern kommst, die zahlen dann trotzdem regulären Eintritt, na, ist dann irgendwie, hast du auch nicht so viel beigewonnen bei einem Familientag.
Ja, ich denke, alternativ wäre auch, dass man sagt, na, dann zahlen sie halt weniger Eintritt, aber dafür kriegen sie zum Beispiel ein Gratisgetränk oder so. Also da kann man ja auch viel machen, irgendwie ein Kakao oder was weiß ich was, irgendwie so in die Richtung. Und ja, es fehlt so ein bisschen irgendeine Aktion, das stimmt schon. So war
Ja.
es eigentlich nur eine Spielverlegung. Und
Richtig.
natürlich mit großartiger Eispiratenbeteiligung, weil ich meine, der Fanblock war natürlich großartig, ne?
Auf jeden Fall. Und die haben auch noch lange nach Spielende gefeiert, wo wirklich keiner mehr da war. Der Huskies. Ich glaube, der Eismeister ist schon auf dem Eis rum und hat die Eistiefe gemessen. Da waren die noch lautstark am Feiern, die Crimmitschauer. Also war echt ziemlich stark. Ja, ziemlich stark. Das ist eigentlich das Stichwort, um wieder auf das Sportliche zu wechseln. Ziemlich starke erste Reihe.
Überragende erste Reihe.
6 Punkte McGrath. Und ja, du hast Best Major Ever gesagt.
Ja, Jens Mjør wirkt einfach auch nicht nur, dass er immer richtig steht momentan. Also er nimmt ja quasi den Platz vom Tor ein, also im Slot, wo oftmals in Kassel die Kritik war, warum steht da keiner vom Torwart? Macht er momentan echt optimal. Ich finde auch, wenn man ihm so ins Gesicht schaut nach so einem Tor. Ich glaube, er hatte noch nie so viel Spaß in Kassel als, also ich meine, ich glaube, er fühlt sich wohl in Kassel, aber er hatte noch nie so viel Spaß, also wie momentan. klar, mit so überragenden Mitspielern macht das bestimmt doch einfach Spaß. Und ja, macht auch, glaube ich, als Fan Spaß zuzuschauen.
Ja.
Also gerade also ich hatte so das Gefühl, die erste Reihe kann auch wirklich machen, was sie will.
Ja, die harmonieren, das ist unfassbar. Also gerade Pym und McGrath, wie die sich die Pässe zuspielen, die wissen genau, wo der andere steht.
Ich meine, in der Theorie ist ja auch immer Wisniewski, den fand ich gar nicht so auffällig jetzt in dem Spiel. Aber allein das Wissen, dass er da ist, glaube ich, macht das so unglaublich einfach. Also der muss ja nicht überragend spielen, aber er ist immer, du weißt immer, du kannst dich auf ihn verlassen, er wird schon das Spiel irgendwie, er wird schon irgendwas machen und ja, ich glaube, das beflügelt natürlich die erste Reihe auch. Ich meine, der gehört jetzt zu der Unit dazu und ist wirklich gut. Was ich natürlich auch cool fand an diesem Spiel mit Heinrich und Chris Torschützen, die natürlich der Kasseler Seele immer sehr gut tun, finde ich. Und die vielleicht auch mal wieder ein Erfolgserlebnis in der Hinsicht brauchten.
Beide per Blue Liner, ne?
Ja, das muss ich auch nochmal sagen. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich es geschrieben hatte während des Spiels, aber Michi Christ trifft per Schlagschuss von der Blauen. Jetzt habe ich alles erlebt. Ist jetzt nicht so das übliche Tor von ihm. Nee, fand ich echt super. Also, das war ein Spiel, wo man im ersten Drittel schön ausgeglichen und ja, ab dem zweiten Drittel war das richtig entspannend, muss ich sagen. Also, da habe ich gerne zugeschaut. Das hat wirklich Spaß gemacht und können Sie gerne auch im nächsten Heimspiel wiederholen. In
Da
der Höhe.
kommen wir aber ja später zu. Aber da bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Ja, erstes 6-Punkte-Wochenende jetzt. Und ich glaube, das war so auch verdient. Und vor der Saison hätten wir auf jeden Fall gesagt, gegen die beiden musst du auch 6 Punkte holen. Krimmitschau eigentlich ja, ja.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde immer so ein 6-Punkte-Wochenende, man merkt es ja auch in der Liga, das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Die Liga ist halt einfach, ich glaube, sie ist halt wirklich nicht weit auseinander, spielerisch von der Stärke her. Also nicht so sehr, wie es manchmal die Etatzahlen vermuten lassen. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt von 6 oder von Pflichtwochenenden oder so ausgehen kann heutzutage noch. Also.
Ja, ich sag nur, wir hätten wahrscheinlich, oder wir haben ja auch beide Teams am Tabellenende vermutet. Krimmitschau bewegt sich ja leider derzeit wieder auch dorthin.
Ja, und Freiburg ist ja auch nur 6 Punkte vor dem Tabellenletzten. Das ist ja auch nicht so weit weg.
Eben, deswegen
Aber es
meinte
ist ja
ich.
auch sehr eng. Ja, natürlich.
Aber gerade halt, weil man auch eben dieses Jahr sieht, wie enorm der Unterschied zwischen Heim und Auswärts ist. Glaube ich auch größer als die letzten Jahre. Und ja, hast schon recht. Aber wir haben es prognostiziert, es ist jetzt eingetreten und wir freuen uns.
Ja, ich muss auch mal sagen, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jede Woche auf die Tabelle schauen. Also es gibt wirklich Wochen, da weiß ich gar nicht, wie viel da wir sind, weil ich da immer völlig entspannt bin und weiß, dass wir Top 6 erreichen. Aber muss sagen, das sieht doch jetzt eigentlich momentan sehr erfreulich aus. Also in der Theorie hätte man jetzt die Chance, vielleicht am Wochenende schon Tabellenführer zu werden. Machbar ist es. Es stimmt ja auch ausnahmsweise mal das Torverhältnis.
Ja.
Das war die letzten Jahre ja auch nicht so gut, weil man sich immer mal wieder hat abschießen lassen in schlechten Spielen. Aber dieses Jahr, es stimmt ja alles. Also mittlerweile stimmt alles. Am Anfang der Saison verschweigen wir mal. Aber es sieht ja auch in der Tabelle wirklich gut aus. Man hat jetzt so eine Lücke schon zu Platz 5. Das wäre ja für das Heimrecht interessant. Und mal gucken,
Schlecht für meine
was.
Saisonprognose.
Weil.
Ich Fünfter gesagt habe.
Ja gut, aber du konntest nicht wissen, dass wir natürlich auch Wisniewski holen. Ne?
Ja, das
Seitdem der da ist, ist natürlich schon alles anders.
ja, also ein Riesenfaktor auf jeden Fall.
Und natürlich auch McGrath, muss ich sagen, am Anfang viel gescholten, aber mittlerweile nicht, glaube ich, nicht nur wegen Pim so stark. Sondern er hat sich auch gefunden und scheint sich jetzt auch wohlzufühlen. Und vielleicht haben sich auch die Mitspieler jetzt auf ihn eingestellt und ich glaube, da kann man auch nicht mehr viel motzen. Also, ich finde, anfangs war es noch so ein bisschen wie Downing schleppen wir mit. Aber ich finde, er ist viel, ja, viel prägender für so ein Spiel, als es Downing je war.
Bin ich bei dir.
Wollen wir auch was Negatives sagen oder feiern wir einfach das Spiel?
Ja, wenn du es schon so anfängst, dann musst du es
Ja, ich
jetzt auch
finde die.
raushauen.
Ich finde trotz Shutout, natürlich weil Keller überragend, muss ich sagen, also die Abwehr, manche Pässe, Da denke ich mir immer so, in einem wichtigen Spiel dürften sie das nicht so bringen. Also zum Beispiel Little hat manchmal Pässe drin, wo ich mir denke, also über 3 Meter muss der Pass ankommen. Wisniewski hat das ja auch immer mal drin. Aber ich glaube, ihm verzeiht man gefühlt alles.
Da sind dann auch so Dinger dabei, irgendwie vorm Tor quer gepasst, wo ich mir auch denke, oh.
Genau, vom eigenen Tor, wo ich mir dann denke, zum Glück hat Keller die Form momentan wiedergefunden. Vorher war es, zum Glück steht da Pante. Aber ich sag mal, das zu den Playoffs wäre das so die Baustelle, wo ich sage, also diese doofen Pässe da im eigenen Drittel, da muss man weiter dran arbeiten, dass das nicht passiert.
Vielleicht kommen wir ja später nochmal auf die Abwehr zurück im Feedback-Block.
Okay.
Gucken wir mal. Machen wir einen Deckel auf das Wochenende?
Ja, klar.
Weil wir haben ja noch ein wichtiges Thema. Und zwar haben ja am Montag die Adler mal beschlossen, wir schmeißen unsere komplette sportliche Führung raus und entlassen Teal Fowler, Sean Simpson und Colin Müller. Ja, und verpflichten Bill Stewart. Und wir haben auch vorher schon auf dem Zettel gehabt, dass wir das gerne mal ansprechen möchten. Wurden aber dazu auch wirklich befragt, ob wir dieses Thema halt haben im Podcast heute. Und ja, haben wir. Und vor allen Dingen fragen wir uns natürlich, was bedeutet der Rausschmiss der sportlichen Leitung bei den Adlern eben für die Kooperation mit den Kassel Huskies? Und ich würde sagen, es ändert sich nicht viel. Also zumindest nicht im Verhältnis untereinander, weil Stuart und Rossi kennen sich jetzt auch schon lange und ich glaube, die sind auch befreundet. Stuart war auch einer der ersten Gratulanten, glaube ich, damals, als Rico die Meisterschaft geholt hat mit den Huskies. Und Rossi war ja auch schon Co-Trainer unter Stuart bei den Adlern. Ja, und sonst hat man ja Markus Kuhl noch eingesetzt. Oder ja, Markus Kuhl war ja immer da. Aber er hat jetzt irgendwie wieder eine tragendere Rolle, übernimmt jetzt noch so ein bisschen Teal Fowlers Sachen, wobei man ja eh immer nicht so richtig weiß, was macht Markus Kuhl eigentlich bei den
Ja, er
Adlern.
ist wirklich die graue Eminenz im Hintergrund und ich meine, Markus Kuhl war der Meistermacher schlechthin über viele Jahre und ich glaube nicht, dass er sich je so richtig zurückgezogen hat. Er hat immer noch so ein bisschen die Fäden gezogen, war so mein Eindruck.
Ja, und von daher wird sich zumindest auf der organisatorischen Ebene, glaube ich, nicht allzu viel ändern. Du sagst aber, dass sich wahrscheinlich was für die Huskies positiv ändern wird. Wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorgespräch.
Ja. Positiv muss man schauen. Ich habe auch ein bisschen Bedenken bei manchen Dingen, aber also ich glaube, Bill Stewart ist natürlich, ich glaube, er hat eine andere Philosophie als Sean Simpson. Und die Frage ist so ein bisschen, was passiert auch mit Hungerecke? Wenn jetzt gerade auch Gotsch kommt, soll im Dezember wieder zurückkommen. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand, aber hieß es jedenfalls vor ein paar Wochen, das ist so ungefähr. Ich glaube, Wolf ist auch so in den Zeitraum jetzt angesetzt, dass er bald zurückkommen könnte. Und dann muss man halt mal gucken, wo dann Hungerecker landet. Zuletzt fand ich bei Sean Simpson auch nicht immer so eingesetzt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und könnte mir durchaus vorstellen, Bill Stewart fand ich, war jetzt nicht so ein Trainer, der unbedingt auf die Jugend gesetzt hat. Könnte mir also durchaus vorstellen, dass wir Hungerecker vielleicht dann doch nochmal in Kassel sehen, womit wir ja eigentlich nicht mehr wirklich gerechnet haben. Das gleiche gilt dann auch für Maginot und Rogel, wo ich glaube, dass die nicht mehr so wirklich angefordert werden in nächster Zeit, weil ich glaube, Bill Stewart spielt lieber mit weniger Leuten, als dass er junge, unerfahrene Spieler einsetzt. Und ja, das ist insofern positiv für die Huskies, dass, ich meine, wenn die Jungs zur Verfügung stehen, gerne. Das einzige Problem, was ich momentan sehe, ist so ein bisschen, Merl kommt ja hoffentlich bald zurück, den brauchen wir, also den will ich einfach wieder haben. Und natürlich dann hoffentlich auch wirklich erholt. Gehirnerschütterung ist immer scheiße. Aber da hoffe ich wirklich, dass er bald wieder topfit ist und dann freue ich mich auch, weil den brauchen wir. Aber wenn er jetzt zurückkommt und dann kommt Hungerecker, dann kann man sagen, ja, okay, Krüger, Schumacher sind jetzt mal die ersten, die wir streichen, weil die Jungs können ja auch noch Jugend und Oberliga und so spielen. Aber andererseits denke ich mir zum einen, ich finde die Jungs spielen großartig momentan, bringen für die vierte Reihe eigentlich genau das, was ich mir wünsche, unglaublich viel Energie, Laufbereitschaft, die hören niemals auf zu laufen und sie machen eigentlich auch keine Defensivfehler, weil sie, wenn sie auf dem Eis sind, eigentlich immer den Puck haben. Also sie kreieren, sie versuchen, sie ziehen eigentlich immer zum Tor. Und das bringt halt den anderen rein in dem Moment dann halt Verschnaufpause. Und das, finde ich, ist der Sinn der vierten Reihe. Und wenn ich mir dann denke, Merl, Hungerecker noch zurück, dann wird es mit den Eiszeiten so ein bisschen. Ich habe dann immer so ein bisschen Sorge, dass es dann Unruhe gibt, weil dann vielleicht Kursiol weniger spielt oder vielleicht Klöpper weniger spielt oder auch Christ gar nicht mehr spielt oder so. Und das ist alles so ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so.
Ja. Aber trotzdem würden wir gerne Hungerecker irgendwie wiedersehen. So, dieses
Ja,
Verlangen hat man ja
natürlich.
trotzdem, also diesen
Ja,
Drang.
sicher.
Und
Ich will ja auch die Besten auf dem Eis haben, so ist es nicht. Aber ich glaube, es ist halt nicht so einfach, dass man sagen kann, oh, wir nehmen die jetzt noch dazu und dann wird das alles super, weil ich sag mal, Eiszeitenmanagement ist ein heikles Thema im Eishockey. Weil gerade jüngere Spieler wollen natürlich auch viel Eiszeit. Und manche Ausländer mögen es auch gar nicht, wenn man ihnen die Eiszeit wegnimmt. Und da kann ich dann natürlich auch die Jungs nicht einschätzen teilweise. Aber es ist zumindest etwas, was bei vielen Teams in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt hat, wenn zu viele gute Spieler da waren.
also,
Aber wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, das, was sich bei den Adlern ändert, wird uns wenig betreffen in dem Organisatorischen, da stimme ich dir zu. Und ja, wie gesagt, sportlich auch alles in Ordnung. Also nichts Schlechtes für uns auf jeden Fall.
wer sich dazu noch weiter informieren möchte, der kann in den aktuellen Pausentee in das Special reinhören. Du und Chris, ihr habt da, glaube ich, eine halbe Stunde drüber gesprochen.
Ja, grob.
Und genau, also unter pausenteepod.net müsste es sein. Oder pausentee.net. Und genau, da könnt ihr mal reinhören. Der Nils hat ein Special gemacht mit dem Chris.
Genau, also wer wissen will, was ich wirklich über Bill Stewart denke, der kann da gerne reinhören.
Okay. Ja, sonst gab es nicht so viel Neues und deswegen können wir eigentlich direkt überschwenken zum kommenden Wochenende. Wir haben mal wieder ein Löwenwochenende vor uns und beginnen tut das am Freitag gegen die Löwen Frankfurt zu Hause.
Man tut nicht tut sagen. Darf ich das mal so erwähnen hier?
Habe ich das gesagt?
Ja, beginnen tut es, ja.
Oh, war ja.
Ja, wir
Das.
müssen noch ein bisschen Anspruch müssen wir ja auch an uns haben.
Ja. Hättest du nicht darauf hingewiesen, hätte das niemand gehört. Bestimmt. Also, das Wochenende beginnt am Freitag zu Hause gegen die Löwen Frankfurt. Die Löwen sind derzeit Tabellenzweiter, haben in 23 Spielen 59 Punkte ergattert, zwei mehr als die Huskies, und haben ein Torverhältnis von 100 zu 71 Toren, also die meistgeschossenen Tore der Liga.
49 Punkte im Übrigen, nicht 59. Du musst dich mehr konzentrieren.
Du hast mich mit dem Tut-Tut.
Das
Tut.
war auch mein. Ich dachte, ich wollte es dir nicht zu einfach machen jetzt.
Ja, 49 Punkte. Steht hier auch auf meinem Zettel. Ich habe es noch nicht gesagt,
Alles.
wahrscheinlich. Ja, okay, Freitag fehlt. Wir machen die drei Key Facts am Ende, oder?
Ja, mach erstmal so Personal quasi.
Genau, also ein bisschen Personal. Clark Breitkreuz fehlt noch.
Das ist total schade, finde ich. Ein
Martin wird es
Irrer weniger
wirklich.
auf dem Eis.
Martin
Ja,
wird es
aber
schade
ein
finden.
Irrer weniger auf dem Eis, das ist jetzt nicht so dramatisch.
Ja, der Dominik Tiffels, der spielt am Morgen, spielt er für die Haie. Bei dem ist noch nicht ganz klar. Ah, er muss ja jemanden ersetzen mit Kasseler Vergangenheit. Also zumindest ist er in Kassel geboren. Mo Müller ist gesperrt und Dominik Tiffels muss quasi für Mo Müller spielen. Das klingt auch so, als wenn er direkt einfach in seinen Block kommt. Er spielt auf jeden Fall bei den Haien und es entscheidet sich kurzfristig, ob er am Freitag dann für die Löwen noch zum Einsatz kommt.
Ja, bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wenn er Sonntag auch noch spielen soll, dann wird er wahrscheinlich Freitag nicht mehr. Dann wird er gleich in Köln bleiben, gehe ich mal von aus.
Wie lange ist denn Mo Müller gesperrt? Weißt du
Ich
auch
habe
nicht.
nicht den Hauch einer Ahnung. Ich weiß nicht mal, was er getan hat, aber ich muss auch gestehen, DEL, ne? Das ist, weißt
Das ist ja unser Problem.
du. Ja.
Ja, okay. Das hätten wir eigentlich schon mit dem Personal. Dann können wir eigentlich direkt zu unseren drei Key Facts übergehen. Magst du anfangen?
Exakt. Ja, weil mein Lieblingsthema, ne, ist CJ Stretch, mit 34 Punkten zweitbester Scorer der Liga, hinter natürlich Pim. Und letztes Wochenende zum ersten Mal komplett ohne Punkt.
Krise.
Ich vermute, ja, vielleicht, ich weiß nicht, woran liegt es denn? Also, leicht angeschlagen vielleicht, vielleicht hat er sich verletzt beim Hinfallen.
Huch.
Ich meine, er fällt ja pro Spiel gefühlt fünfmal hin, weil irgendwie Wind durch eine Eishallentür kommt oder so, ich weiß nicht warum. Vielleicht ist auch rutschig.
Das kann in Kassel
Fürchterlicher
natürlich
Spieler,
passieren.
also ich mag ihn überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber immer für ein Tor gut oder für einen Punkt
Ja,
halt eigentlich auch, ne?
als ich sag mal, als wenn er Eishockey spielt, ist er herausragend. Aber leider ist an ihm wahrscheinlich ein guter Fußballer verloren gegangen.
Ja, wer auch noch so gut punktet bei den Löwen ist Nils Liesegang. Der hat nämlich in einem einzigen Spiel bisher nur nicht gepunktet. Nur mal so als Nebenbei-Fact.
Ich muss auch mal zu Liesegang sagen, wenn wir uns mal zurückerinnern, so in die Oberliga-Zeiten, wo er auch damals nach Frankfurt kam. Er war ja eigentlich ein Spieler, der sein Talent schon völlig vergeudet hatte, durch Undiszipliniertheiten, durch, ich glaube, auch ein bisschen irgendwie so mangelnden Ehrgeiz. Und war auch so ein bisschen das Enfant terrible, hatte immer wieder so außerhalb auch ein paar Probleme. Und der hat sich richtig gut entwickelt in Frankfurt. Also da kann man echt nur den Hut ziehen, was die Frankfurter aus ihm wieder rausgekitzelt haben. Er ist ein wirklich überragender Zweitligaspieler geworden. Und das finde ich gut, also dass wirklich ein Spieler mal so auf Kurs gebracht wurde. Also bei aller Rivalität und dass sie auch Spieler haben, mit denen ich echt nichts anfangen kann. Aber was mit Liesegang, die Entwicklung von Liesegang ist echt großartig.
Ja, das stimmt. Kommen wir zum zweiten Key Fact. Und zwar sind die Löwen das beste Auswärtsteam und sie treffen auf das zweitbeste Heimteam. Und die Huskies sind nämlich derzeit mit 9 Siegen in Folge auf einem Streak, wo wir am Freitag natürlich den 10. Sieg sehen möchten. Könnte spannend werden. Also gegen die Löwen ist ja sowieso immer spannend, da wirst du später noch was zu sagen. Aber weil wir auch vorhin gesagt haben, gerade die Heimsiege oder die Heimstärke der Teams, Frankfurt hat in den Auswärtsspielen die meisten Punkte geholt mit 20 Punkten und ist eigentlich auch schon Ausrufezeichen. Ja, der nächste Key Fact, Nils.
Vielleicht spielen sie auch einfach auswärts so gut, weil da ist mehr Stimmung als beim Spiel.
Vielleicht gibt es da diese nervigen Klatschpappen nicht. Die sollte man Freundschaftsspiel gegen Nürnberg machen oder sowas. Dann kann man
Vielleicht
das.
fühlt sich das auswärts auch eher an wie eine Eishalle und nicht wie eine Sauna. Das ist man ja auch eher gewöhnt.
Ja, das stimmt.
Ja, also, ach Gott, endlich wieder Derby, ne?
Dabei sind wir eigentlich ganz lieb heute, bisher.
Ja. Ich komme mal
Noch.
zu Punkt 3.
Noch.
Genug, genau. Ich komme mal zu Key Fact Nummer 3, die Special Teams. Und zwar trifft dort das überragende Powerplay mit 29,3%. Das sind 29 aus 99, 29 Tore aus 99, oh, zu viele neun Situationen. Trifft auf das beste Unterzahlteam mit 88,2%. Natürlich reden wir von dem Frankfurter Powerplay und der Kasseler Unterzahl.
Ja.
Ich glaube, andersrum wäre es das zweitbeste Powerplay der Liga gegen das fünftbeste Unterzahlteam. Also auch da, ich sag mal, das ist wirklich ein Spitzenspiel in jeglicher Hinsicht.
Wobei die Quote von den Huskies mit 88,2%, die ist natürlich bärenstark, ne? In Unterzahl.
Ja, natürlich. Also die ist, ich komme noch aus einer Zeit, da waren 90% noch das anstrebenswert, aber das ist ja schon lange vorbei. Ich glaube, das hat sich mit den Schlägern gewandelt. Ich bin ja immer so ein Fan von den alten Holzschlägern. Aber ja, das war eine andere Zeit.
Ja.
88,2 heutzutage ist wirklich großartig.
Dazu
Und
noch
wie
sechs
gesagt, es ist
Shorthänder.
genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also dazu kommt ja noch in letzter Zeit die Tendenz in Unterzahl auch noch Torchancen zu kreieren ohne Ende. Also ja, also man muss sich eigentlich gar keine Sorgen mehr machen, wenn einer von uns rausgeht.
Wobei ich da am Freitag meine Zweifel habe, dass man da auch die Unterzahl so spielen kann wie zuletzt gegen Freiburg und oder Nauheim.
Ja, man wird nicht mehr ganz so offensiv dann, sondern eher klären und man wird es hoffentlich einfach auch vermeiden können. Also gegen Frankfurt ist es vielleicht dann doch besser, nicht auf die Strafbank zu gehen. Und also ich sag mal, wenn einer geht, dann nimm einen mit, ne?
In dem Derby sowieso.
Ist ja bei Frankfurt auch nicht so schwer, die auf die Strafbank zu kriegen.
Das stimmt. Aber Clark Breitkreuz fehlt ja zum Beispiel, den man eigentlich immer mitnehmen könnte.
Gibt ja noch einen anderen Breitkreuz.
Das stimmt, der ist auch noch da. Ja, es ist nicht so schwer, sagst du. Und das ist auch noch eine Sache, die wir auch noch ansprechen wollten. Die Frankfurter sind nämlich auch das unfairste Team der Liga und haben mit Abstand die meisten 2-Minuten-Strafen, also spielen mit Abstand auch die meiste Unterzahl. Vielleicht können die Huskies da mit ihrem Powerplay wirklich noch was reißen.
Könnte man jetzt sagen, manche Dinge ändern sich nie.
Seit Bremerhaven aus der Liga weg ist, ja. Ja, Nils, die Schiedsrichter, es pfeifen Christian Oswald und Jens Steinecke. Und du wirst uns jetzt wieder mit tollen Fakten zu den beiden beliefern.
Ja, also erstmal Christian Oswald. 10 Siege, 13 Niederlagen. Klingt jetzt erstmal nicht so toll. Auch in der DEL2 ist die Bilanz mit 2 Siegen bei 3 Niederlagen nicht positiv. Allerdings, die letzten 2 Spiele, die er uns gepfiffen hat, haben wir gewonnen. Diese Saison sind wir auch, hat uns einmal bislang gepfiffen, das Spiel haben wir gewonnen. Insofern, der Streak muss am Leben bleiben, sage ich mal. Das sage ich auch insbesondere, weil Jens Steinecke 9 Siege bei 3 Niederlagen, also ich meine, wenn der uns pfeift, dann schießen wir sogar Phantomtore. 5:2 in der DEL2 ist auch alles gut. Und bei ihm sind jetzt 4 Siege in Folge aktuell. Also auch dieser Streak, ich denke, bei beiden Schiedsrichtern positive Tendenz. Wir können optimistisch in das Hessen-Derby gehen.
Das klingt gut.
Ja, auf jeden Fall.
Wie sieht es denn generell so aus bei den Hessen-Derbys gegen Frankfurt?
Ja, immer noch nicht so gut. 44 Siege, 62 Niederlagen bei 7 Unentschieden. Bilanz in der DEL2 ist jetzt dann nach dem, ich sag jetzt mal, Hinspiel auch negativ mit 10 Siegen und 11 Niederlagen. Wir könnten durchaus noch ein bisschen verbessern in den Derbys. Was vielleicht ein bisschen besser aussieht, wir hatten das ja letzte Woche schon, quasi die Jahrestage, also an welchem Tag spielen wir? Wir spielen am 8. Dezember. Da haben wir 5 Siege bei 3 Niederlagen und 2 Unentschieden. Positive Bilanz. Und dann musste ich mir ja auch wieder ein Spiel raussuchen, wo ich in der Husky Wiki irgendwas sehr Unterhaltsames finde. Und ich habe was gefunden. Und zwar 1991. Was hast du da so gemacht?
91, da war ich wahrscheinlich, nee, am 8. nicht mehr, aber 3 Tage, da hatte ich noch Bauchschmerzen vom Clovis-Abend.
Sehr schön. Das ist sehr wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, dort hatten wir ein 7:7 gegen Riessersee damals. Und zwar nach 7:2 Führung. Ich glaube, das war bestimmt richtig bitter an diesem Tag. Jedenfalls zitiere ich jetzt mal aus der Husky Wiki. Ich muss noch gucken, wo der Anfang ist. Doch als der Faden einmal verloren war, Referee Lemmens Sehschwäche und Riessersees Haken und Ösen auch die Erfahrenen beim ECK in Klammern Hills verunsichert hatten, verlor die Kasseler Truppe in der Defensive jede Ordnung. Muss ich ehrlich sagen, Referee Lemmens Sehschwäche ist eine wunderschöne Überschreibung, hätte wahrscheinlich auch von mir stammen können.
Ich wollte gerade
Also,
sagen.
wir halten mal wieder fest, die Schiedsrichter waren schon damals nicht die besten. Und sie pfeifen ja grundsätzlich immer gegen Kassel, das wissen wir ja schon.
Ja, mit Sehschwäche
Immer.
oder ohne.
Das ist völlig egal. Ja, also das war am 8. Dezember 1991.
Ja, ein 7 zu 7 werden wir nicht erleben, weil irgendeiner
Ich
muss
sag
ja
mal,
gewinnen.
wir hatten manchmal schon Hessen-Derbys, also viele Tore, das ist ja durchaus immer drin, ne?
Das stimmt. Das erste hat ja auch, ist 5 zu 4 für die Frankfurter ausgegangen, also auch 9 Tore
Genau.
zu sehen. Wird ein spannendes Spiel. Gehen wir noch unsere Tipps ab. Ich fange mal an, nachdem du jetzt einen etwas größeren Block hattest. Es wird sowieso wieder ein 6-Punkte-Wochenende, weil wir beide tippen ja. Nein, aber ich glaube auch, die Huskies sind wirklich gut in Form. 9 Heimsiege in Folge, zu Hause echt eine Macht. Und das Spiel gegen Bietigheim hat man eigentlich auch gut gesehen, wie man wirklich gegen den Top-Kandidaten eigentlich auch spielen kann. Und ich glaube wirklich, mit Keller in der Form, ja, wird ein 5 zu 3 für die Huskies. Vor 4.000 271 Zuschauern.
Hm, Also ich fange mit der Zuschauerzahl an. Ich glaube, wir knacken die 5 auf jeden Fall. Und werde mal auf 5216 tippen. Ja, aber dem Ergebnis, also ich tippe eigentlich nicht auf ein 6-Punkte-Wochenende, weil ich gefühlt kann ich gegen Frankfurt nie auf einen Kasseler Sieg tippen. Ich weiß auch nicht wieso. Das Gefühl ist immer negativ. Ich glaube einfach, weil mit Frankfurt verbinde ich immer was Negatives. Egal bei was.
Ja.
Aber, also ich sehe es ja ein. Ich meine, die letzten Spiele sind ja eigentlich wirklich top gelaufen. Ich glaube allerdings, muss ich auch sagen, so gut Keller war, Keller und Frankfurt, da muss er mir auch erstmal zeigen, dass er das wieder kann. Weil die letzten Spiele gegen Frankfurt war Keller ja auch nicht wirklich zu gebrauchen. Insofern,
Wobei das ja
ich.
dann eigentlich ging, nachdem diese ganze Storch-Geschichte war. Also da hat er sich ja dann
Ach,
gefangen.
ja, aber so wirklich überzeugt hat mich das nicht, muss ich ehrlich sagen. Nee, also ich tippe mal auf, viele Tore haben wir ja gesagt. Ich mache mal ein 4 zu 5 nach Penalty-Schießen.
Niederlage.
Niederlage, aber Punkt.
4-5 NP ist notiert. Schreib's diesmal bitte auch ins Forum.
Ja, du auch.
Ja, das ganze Wochenende verpennt, irgendwas, meine Tipps ins Forum zu schreiben. Ich werde mich morgen früh gleich hinsetzen und das machen. Ja, interessant habe ich noch, fand ich, dass die Frankfurter, die haben ja diese Woche eine Aktion gestartet. Die Aktion finde ich tipptopp, also mal vorneweg, so Jugend unterstützen finde ich immer mega. Also die haben über Crowdfunding, wollen die den 4. Stern für ihre Jugendnachwuchsarbeit erreichen. Derzeit besitzen sie 3, wie die Huskies halt auch, die Young Huskies. Und ja, Crowdfunding wollen dann irgendwie Trainerbesprechungsräume einrichten, da nahe der Eisfläche. Und einen Satz fand ich aber ziemlich interessant. Und zwar war das, man will bis zum Jahr 2020 einen ganzen Jugendspieler in den Profikader integrieren.
Naja, gut, einen halben geht nicht, ne?
Ja, aber ich. Also wir sind da echt, glaube ich, schon verwöhnt in Kassel, ne? So mit Hochziehen und Kasseler Jungs und
Naja, wir hatten auch andere Zeiten.
wir hatten noch. Ich rede ja auch von der jüngsten Vergangenheit so.
Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, ich hab das auch mal sehr kritisiert an Frankfurt, dass sie eigentlich, wenn man das ganze Rhein-Main-Gebiet nimmt, einfach eine unglaubliche Masse an potenziellen Spielern haben, also an Kindern, dass sie von den Eisflächen her einiges zu bieten haben und doch eigentlich den Verein immer sehr, sehr sträflich behandelt haben. Also dem Verein möchte ich eigentlich gar nicht den Vorwurf machen. Die machen eine Arbeit wie in Nauheim, wie in Kassel eigentlich auch. Aber ich denke mir immer, von Profiseite, von der GmbH muss einfach viel, viel mehr kommen, weil es gibt für mich eigentlich realistisch gesehen keinen Grund, warum man in Frankfurt nicht, sagen wir mal, warum man da nicht ein Top 10 Nachwuchsverein ist. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, in den letzten Jahren, Eishockey ist in die Städte gewandert, ist jetzt nicht mehr so bayerische Dörfer, wo der Nachwuchs groß herkommt, sondern ich sag mal als Beispiel Mannheim, Berlin, natürlich die Vereine im Westen und so. Das ist schon alles ein bisschen verstädtert und Frankfurt hat eigentlich auch diese Rahmenbedingungen, wo man sagen muss, da muss mehr kommen. Und insofern hoffe ich, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass sie A, ihren einen Spieler kriegen bis 2020, das wäre sehr, sehr schön. Aber dass das natürlich da dann auch nicht aufhört.
So war es gemeint.
Ja, ich weiß, also ich meine, bei aller Rivalität, aber Nachwuchsarbeit und auch Identifikation, ich glaube, das ist wichtig. Und ich würde es Ihnen echt wünschen, dass sie Ihren einheimischen Spieler kriegen. Ich würde es Ihnen auch wünschen, dass er dann in Offenbach geboren ist.
Vielleicht können die Adler sich das ja auch mal auf die Fahne schreiben, bis 2020 einen Jugendspieler zu integrieren ins Profiteam.
Das wäre mal wieder Zeit, ja.
Ja. Okay, kommen wir zum zweiten Spiel am Wochenende, ohne Tut. Oh, mit Tut, natürlich, es ist der Chuchu-Sonderzug. Also doch mit Tut. Ja, der Sonderzug geht nach Bad Tölz am Sonntag. Das Spiel beginnt um 17 Uhr. Sportlich sind die Tölzer Löwen 14. und besitzen die Rote Laterne, konnten nur 20 Punkte in 23 Spielen erringen und haben ein Torverhältnis von 73 zu 86 Toren. Ist ja jetzt eigentlich perfekt für den ersten Key-Fact zum Spiel, denn das Torverhältnis ist im Prinzip nur minus 13, also in Anführungszeichen minus 13. Das ist für einen Tabellenletzten jetzt nicht so schlecht, denn...
Das ist eigentlich überragend. Also welcher Tabellenletzte hat so wenig Minus?
Ja. Denn zum Beispiel Nauheim hat auch minus 13, hat aber 12 Punkte mehr auf dem Konto. Krimmitschau ist schlechter, die haben aber 16 Punkte mehr. Also vom Torverhältnis her schlechter. Freiburg ist auch schlechter vom Torverhältnis, ist aber 6 Punkte besser. Und ja, Weißwasser und Bayreuth, die vor den Tölzern stehen, die haben ein deutlich schlechteres Torverhältnis.
Also da reden wir bei Bayreuth und Weißwasser reden wir von minus 28 und minus 29, nur mal jetzt zum Vergleich.
Ja. Also was wollen wir euch damit im Prinzip sagen? Im Prinzip wollen wir sagen, dass viele Spiele halt wirklich mit einem Torunterschied verloren gegangen sind und man verliert einfach zu häufig dann halt auch knapp. Aber
also es zeigt, dass sie eigentlich mitspielen, aber vielleicht eben als Neuling, sei es bei vielen jungen Spielern, da sind wir ja bei Nachwuchs auch, hat ja Tölz mehr als genug junge Spieler damit dabei, dass sie eben vielleicht die Erfahrung einfach fehlt.
Hat man ja auch bei dem Spiel der Huskies gesehen, das ging ja auch nur 2-1 an die Huskies.
Genau.
Und ja. Nils, du darfst den nächsten Punkt machen.
Ja, das ist ja super. Ich kriege hier wieder mein Lieblingsthema, weil ich ihn ja letztes Jahr so gar nicht, überhaupt nicht kritisiert habe.
Ja, deswegen darfst du jetzt ein bisschen wieder kratzen. Sympathiepunkte,
kratzen.
Sympathiepunkte gewinnen.
Ah ja, okay. Also es geht um Philipp Schlager, der eine wirklich herausragende Saison spielt für Tölz mit 22 Punkten in 23 Spielen. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich ihm so nicht zugetraut. Aber wahrscheinlich hat ihm das so niemand zugetraut. Also 7 Tore, 15 Vorlagen sind es im Einzelnen. Und wenn man sich so letzte Saison in Erinnerung ruft, ich fand, er war in Kassel, ich habe irgendwann mal gesagt, er war nicht wirklich zweitligatauglich. Hat er auch in Ravensburg dann eigentlich hinterher nicht wirklich gezeigt, dass er irgendwie einem Team noch helfen kann. Aber in Tölz funktioniert das wieder.
Ist ja auch gut.
Ja, natürlich. Ist doch schön, dass er sich dort auch wohlfühlt. Und auf den muss man sicherlich aufpassen. Also er ist dort wirklich wichtiger Scorer. Er ist eigentlich der beste Scorer des Teams. Zusammen mit Marcel Rothmann. Und das sind sicherlich auch die Schlüsselspieler vermutlich. Ah ja, wen man auf keinen Fall vergessen sollte, ist natürlich Chris Saint-Jacques. Der ist natürlich noch nicht oben mit dabei, weil er erst 10 Spiele da ist, aber gehört natürlich sicherlich auch zu den wichtigeren Spielern.
Und ich denke mal, Schlager wird auch noch eine extra Portion Motivation haben gegen die Huskies.
Ja, auf jeden Fall.
Um halt doch zu zeigen, was in ihm steckt, was er in Kassel leider irgendwie nie aufs Eis bringen konnte.
Also mal schauen, eigentlich müsste auch Caciola dann motiviert sein zu zeigen, dass wir den Tausch gewonnen haben.
Wir sind gespannt.
Haben wir ohne Frage, bin ich ja weiterhin fest von überzeugt.
Ja. Gut, der dritte Fact ist auch mal wieder das Special Team. Und zwar die Huskies mit dem zweitbesten Powerplay treffen auf das schlechteste Penalty-Killing der Liga. Die Tölzer sollten im Prinzip vermeiden, ich sag heute die ganze Zeit im Prinzip, die Tölzer sollten vermeiden, auf die Strafbank sich zu setzen.
Also 71,7% ist das Penalty-Killing von Tölz. Ist nicht wirklich gut.
Nee, das stimmt. Ja, sonst wird es das Sonderzugspiel. Weißt du, wie viele fahren?
Keine Ahnung.
Es sind immer so um die 500, ne? Für einen Zug. Ich weiß aber auch nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht bis ganz Tölz fahren. Und ich fahre auch nicht mit. Und du wahrscheinlich also auch nicht. Ja.
Ja, ich hätte es ja kürzer, wenn ich durch Tschechien fahren würde.
Und billiger wahrscheinlich.
Und billiger dazu, ja.
Ja, dann kommen wir doch noch zu den Schiedsrichtern. Hascher und Singer pfeifen.
Ja, dann kommen wir mal zu den Schiedsrichtern. Ja, Alfred Hascher, 10 Siege, 11 Niederlagen. In der DL2 sind es 2 Siege und 4 Niederlagen und wir haben die letzten beiden Spiele, die er uns gepfiffen hat, verloren. Also ich würde mal sagen, vielleicht tauschen wir ihn vorher nochmal schnell aus.
Hascher wollen wir nicht.
Nee, Hascher wollen wir nicht. Abgelehnt. Kann man das eigentlich? Kann man ablehnen?
Wie
Ich
war das
finde,
denn mit?
wenn wir das als Podcast sagen, wir lehnen den ab oder so, dann müssen die das eigentlich tun, oder?
Auf jeden Fall. Also wir lehnen Alfred Hascher ab. Wir lehnen alle Schiedsrichter ab. Nils lehnt alle Schiedsrichter ab.
Grundsätzlich, ich möchte immer nur, dass, wen will ich denn eigentlich?
Nur die mit
Eigentlich
Sehschwäche.
nee, Jens Steinecke will ich eigentlich in jedem Spiel, weil die Bilanz ist einfach sehr schön.
Ja.
Ja, Alexander Singer ist schon besser. Der pfeift uns noch nicht so lang. Bei dem sind es 4 Siege bei einer Niederlage und die letzten 2 Spiele unter seiner Leitung haben wir gewonnen. Er gleicht das dann wieder aus. Nein, aber grundsätzlich muss ich sagen, das sind 2 Schiedsrichter, die mir jetzt nicht so total negativ in Erinnerung geblieben sind und folglich erwarte ich da eigentlich keine Probleme. So, ich glaube, die Zeiten, wo man Schiedsrichter hat, wo man schon weiß, dass es Probleme gibt, die sind auch, naja, fast vorbei, sag ich mal. Das war früher wesentlich extremer.
Aber da fällt mir ein, wie fandst du denn Naust eigentlich?
Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn das ein knappes Spiel gewesen wäre, dann hätten wir unseren Spaß gehabt.
Ja, aber so konnte er ja nicht viel kaputt machen und hat auch nichts kaputt gemacht.
Ja, wo ich fand, seine Linesmen waren echt schlecht.
Das konnte ich leider nicht
Also
sehen.
gerade im ersten Drittel gefühlt war jede zweite Entscheidung falsch.
Okay.
Gerade mit Abseits, das und ich glaube, Rossi hat auch immer wieder Probleme gehabt mit den Entscheidungen bei dem quasi erzwungen, also bei dem absichtlichen Abseits. Weil ich meine, wenn der Linesman brüllt abseits und der Spieler geht danach trotzdem rein und macht einen Vorcheck, ja, dann ist natürlich Bulli im eigenen Drittel und nicht in der neutralen Zone. Zweimal falsch bewertet, hat Rossi dann auch genervt. Das waren ja nicht die einzigen Fehlentscheidungen. Aber es war halt mehr wegen den Linesmen, die ein bisschen daneben lagen in meinen Augen. Aber hat das Spiel jetzt halt zum Glück nicht gestört, weil war dann irgendwann ja einseitig und ich glaube, die Huskies lassen sich momentan von sowas auch nicht wirklich aus der Ruhe bringen.
Okay. Hat mich nur so zwischendurch mal interessiert.
Ja.
Die Bilanz gegen Bad Tölz ist eigentlich total einfach, weil es ist erst das vierte Pflichtspiel.
Genau, als viertes Spiel überhaupt. Testspiel haben wir gegen die auch noch nicht.
Ah ja.
Die Bilanz ist 3-0, die DL2-Bilanz ist 1-0, eben das Spiel diese Saison, das 2-1. Joa, mehr gibt es zu Tölz eigentlich nicht zu sagen.
Sollte man besonders genießen, die Auswärtsfahrt.
Genau, also ich würde dann noch was zum 10. Dezember sagen, wenn ich darf.
Da hatte ich keine Bauchschmerzen mehr, glaube ich. Weil das wäre auch irgendwie krass geworden. 4 Tage.
Ja, nö, ach, hallo, wenn man richtig viel gesammelt hat.
So schlecht war die Kochwurst dann auch
Aber du
nicht.
hast wahrscheinlich alles sofort, du hast wahrscheinlich alles sofort reingehauen, ne?
Nein, habe ich nicht. Ich habe
Ja.
da über Wochen gezehrt. Aber die Kochwurst, die wird ja schlecht. Ja, das war auch. Ich hab's auch nie gelernt, also egal. Was hast du zum 10.12.?
Ja, 7 Siege bei 3 Niederlagen und einem Unentschieden, also die Bilanz ist sehr, sehr positiv eigentlich. Ich habe mir das Spiel 2006 rausgesucht, das war nämlich ein 8:1 in Wolfsburg.
Das war die Saison, wo man Wolfsburg in der Saison jedes Mal abgeschlachtet hat und über die Playoffs wollen wir da nicht reden.
Genau, die Saison war das. Ja, aber ich fand es halt ganz schön, wenn man sich so die Torschützen anguckt. Klinge, Bourvert, Valenti, McNeil, Borrega, Klinge, Pellegrims. Da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf. Ich meine, viele von den Jungs waren ja dann auch das Jahr später mitbeteiligt am Aufstieg.
Ja, das
Und
war
das
das
war ja
Jahr, wo
dann
man.
doch einer. Ja?
Ja, was war
Na,
es?
das war ja einer der schönsten Momente dieses Landshut-Ding da.
Also ganz ehrlich, ich hätte das gern schon in dieser Saison gefeiert. Ich hätte.
Ja, natürlich. Also Wolfsburg und in den Playoffs, das war nix, ja.
Das war nicht so eine schöne Erinnerung. Aber an die
Aber.
Saisonspiele erinnern wir uns.
Aber. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe dieses Spiel hier einfach so ausgesucht, ne, weil. Ja, ich dachte mir ein 8-1 oder so und wir erinnern uns, also viele erinnern sich sicherlich an die Saison noch 2006-7. Und dann habe ich jetzt gerade geguckt, wer hat eigentlich das Spiel gepfiffen?
Jetzt kommt's.
Alfred Hascher.
Tatsächlich.
Ja.
Wir nehmen alles zurück, dass wir Hascher nicht mehr haben wollen.
Ja, wir hatten es in der Saison ja dann irgendwie auch nicht. Ich meine, das war das einzige Spiel, was wir in der Saison, glaube ich, gewonnen haben bei ihm, ja.
Ja, reicht doch.
Nee, nee, also.
Gegen Wolfsburg reicht das.
Ja, aber wir haben auch gegen Wolfsburg bei ihm verloren, nämlich dann im Finale. Ich weiß nicht, welches Spiel, aber wir haben das 0-1.
Ja.
Und das, ich finde, das reicht ja schon, dass wir ihn nicht mehr haben wollen.
So, wir müssen uns jetzt festlegen. Wollen wir Hascher oder wollen wir nicht?
Nee, wir wollen ihn nicht.
Okay,
Wir
also
lehnen ihn ab. Wir bleiben dabei.
liebe DEL2-Offiziellen, René Rodorisch, falls du uns zuhörst, wir möchten gerne Hascher nicht mehr haben.
Die Statistiken sind zu schlecht.
Aber da ist auch Brüggemann für verantwortlich, ne? Lieber Lars, wenn du uns zuhörst.
Ich bin der
Alfred
Lars,
Hascher,
das
bitte
war's.
in Ja, genau. Okay. Lass uns noch tippen, Nils. Du fängst
Jetzt muss
an.
ich anfangen, oder? Ja, das habe ich befürchtet. Ich hoffe ganz ehrlich, dass die Spieler sich sagen, Sonderzug, da muss was kommen. Die Erfahrung, also gefühlt, Sonderzugspiele waren immer hundsmiserabel.
Das
Die Spieler
Beste.
spielten eigentlich meist so, als hätten sie, wären sie schon auf der Hinfahrt mitgefahren.
Das Beste war in Hamburg.
Da war ich, glaube ich, nicht mit, nee.
Ja, also für die, die es nicht wissen, das Spiel in Hamburg hat ja auch nicht stattgefunden. Das war der Sonderzug, wo die, hieß sie schon Colorline, sie hieß Colorline Arena, noch relativ neu war und man hat die Kühlaggregate nicht zum Laufen gekriegt. Und dann sind die Husky-Fans im Prinzip umsonst dorthin gefahren und das Spiel hat nicht stattgefunden. Man durfte dann aber, Nils, das hätte dich ganz besonders gefreut und mich wahrscheinlich auch, nach nebenan zum halben Preis zum Spiel im Volkspark,
Du meinst im Stadion an der Müllverbrennungsanlage.
ganz genau, zu diesem Rautenverein gehen können, hätte
Im
die
Park.
Hälfte bezahlt und hätte den VfL Bochum anfeuern können.
Was denn noch sonst?
Ja, so als kleine Anekdote.
Ja, ganz toll.
Kommen wir zu deinem
Ja,
Tipp
nee,
zurück.
also ich kann mich an ich glaube, ich war, aber ich habe, ich glaube, keinen Sonderzug mitgemacht, wo wir gewonnen haben, gefühlt. Aber es war auch egal.
Doch ich in Krefeld.
Ja gut, aber in Krefeld, naja, ich will jetzt keine Krefeld-Witze hier machen. Ja, also, was tippe ich denn mal? Nein, ich hoffe, dass die Huskies einfach die Form beibehalten, egal wie das jetzt gegen Frankfurt ausgeht. Und tippe einfach mal ganz optimistisch ein 2 zu 5.
Ja.
Ja, das wäre auch dein Tipp gewesen,
Ich
oder?
würde ja mitgehen, aber wir haben ja auch vorher gesagt, die Spiele sind immer knapp gegen Matthäus. Also.
Ja, aber ich denke mir, irgendwie weiß auch
Nein.
nicht. Also wir sind momentan so gut drauf. Eigentlich gibt es keinen Grund, da jetzt wieder so nachzulassen. So ein Ding wie in Freiburg eigentlich. Perfektes Auswärtsspiel machen, hier und da mal stechen, ist alles völlig in Ordnung.
Matthäus ist auch total cool, weil die gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. So, und dadurch, dass sie zuletzt verloren haben, gewinnen sie am Freitag und verlieren am Sonntag wieder. Und zwar mit 1 zu 7. Doch, das gibt eine richtige Party und eine richtige Reise.
Ja, das wäre natürlich ganz toll für alle, die mitfahren.
Tor für Tölz, Klaus Kattan. Special-Wette.
Okay, ja, also Klausi muss ich sagen, ich weiß gar nicht, welcher Sonderzug das war, wo in dem Jahr, also ich erinnere mich noch daran, dass ich ihn auch im Sonderzug mal getroffen hatte und er war schon, ich sag mal, es war nicht sein erstes Bier. Und als wir ihm dann mit völliger Überzeugung erzählten, dass Zach für den nächsten Tag morgens Trainings angesetzt hat, guckte er nur auf sein Bier. Das schaffe ich eh nicht. War sehr, sehr schön. Und ja, auf Klausi freue ich mich eigentlich immer. Sehr sympathischer Kerl.
Gut. Schauen wir mal, was das wird. Also allen Mitfahrern viel Spaß.
Auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht sind wir nächstes Jahr dabei. Mal
Nach
gucken.
Krefeld.
Ich dachte, man kann nicht absteigen da oben aus dieser Liga.
Ja, sportlich.
Okay. Aber dann wollen die Huskies doch nachrücken.
Oh, ich fürchte nicht, nein.
Ja, okay. Dann war's das mit dem nächsten Wochenende. Und wir können überschwenken zur EJK.
Sehr gerne.
Sehr gerne, DNL2. Nicht so gerne, oder?
Doch, alles gut. Ich habe ja klipp und klar gesagt, es gibt zwei Niederlagen, die gab es. Aber Samstag mit drei Jungs aus der Oberliga ein 4:5 nach Verlängerung. Somit einen Punkt geholt. Sonntag dann halt ohne Verstärkung aus der Oberliga 0:9. Ist okay. Also kein böses Wort oder so. Das ist alles im Rahmen. Jetzt wird es wichtig. Also kommendes Wochenende, Samstag 13:30 in Chemnitz und Sonntag 11:15 zu Hause gegen Chemnitz. Wichtig, weil Chemnitz aktuell Zweiter, 7 Punkte vor unserem Team. Und damit ist auch klar, wir wollen die 6 Punkte am Wochenende, um einfach auf einen Punkt ranzukommen. Wir haben dann auch noch 2 Spiele weniger zudem, aber wir haben Chemnitz, glaube ich, zweimal knapp geschlagen in der Vorrunde quasi. Die Punkte wurden ja mitgenommen. Und ich hoffe, dass man das einfach wiederholen kann. Also, das wären schwere Spiele. Chemnitz ist eine sehr gute Mannschaft. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass wir da auf jeden Fall Punkte holen werden.
Denke ich auch, dass man da am Wochenende auf jeden Fall mindestens 3 Punkte holt.
Genau.
Okay, die Schüler, die waren letztes Wochenende spielfrei, spielen am Samstag und am Sonntag jeweils bei den Preußen. Samstag 15:30 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Die Preußen sind Vorletzter und liegen 12 Punkte hinter den Young Huskies, die derzeit den 5. Tabellenplatz belegen. Ja, und wenn man jetzt die 2 Siege gegen die Preußen holt, dann könnte man den Abstieg vorzeitig vermeiden.
Ja, ich denke, dann ist durch bei 18 Punkten Vorsprung. Die Preußen sind jetzt auch keine Übermannschaft. Also ich denke, es ist schon realistisch, sich das Ziel zu setzen, jetzt die 6 Punkte zu holen, um einfach mit diesem Abstiegskampf da komplett abzuschließen. Und dann können wir uns, glaube ich, eher darauf konzentrieren, noch eine gute Platzierung zu machen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so Platz 3 oder 4 noch möglich ist.
Ja, sind wir gespannt. Die Schüler waren ja immer nicht so schlecht, wenn sie ein bisschen Pause hatten.
Ja, zumal sonntags war ja sowieso mal der Schülertag. Sonntagsspiele waren ja alle eigentlich sehr, sehr gut. Also ist eigentlich Samstag das Einzige, wo es vielleicht so ein bisschen wackelt, aber das wird schon. Ja, gehen wir weiter zu den Knaben.
Ja, die hast du live gesehen. Ich auch in Teilen.
Ja, Knaben, also zum einen waren natürlich die Ergebnisse, ich sag jetzt mal, ganz in Ordnung.
Ziemlich knappe Spiele auf jeden Fall.
Ja, 24:4 gegen Neuss gewonnen und dann nochmal 15:3 in Duisburg. Das Spiel in Duisburg wurde, wie fast alle Nachwuchsspiele in Duisburg, live bei YouTube übertragen und folglich dachte ich mir am Sonntagmorgen, als ich so auf meinen Wecker guckte, stehst du einfach auf, kannst du gleich in 10 Minuten das Spiel gucken. Und ich meine, klar, für so ein Knabenspiel steht man auch mal auf. Hat mich sehr, sehr gefreut, die Jungs mal wiederzusehen. Und war ein gutes Spiel. Hier und da mal ein bisschen nachgelassen. Es gab dann auch die Gegentore, aber im Großen und Ganzen hat man schon gemerkt, die bessere Mannschaft gewinnt da deutlich. Und ja, hat mich. Also ich hoffe, dass wir. Also ich würde ja, wenn es nach mir ginge, würde ich ja auch vorschlagen, dass man vielleicht in Kassel alle Nachwuchsspiele live überträgt. Aber ich fürchte, dann würde meine Frau fluchen, weil ich das ganze Wochenende nichts anderes mehr tun würde, als in Kassel Nachwuchsspiele zu schauen. Ja, aber so mal als Anregung, also vielleicht kann man ja ab und an mal ein Nachwuchsspiel an Kassel auch übertragen.
Ja. Willst du noch das nächste Wochenende?
Das können wir gerne tun. Sonntag um 17:30 Uhr, also wir haben nur ein Spiel am Wochenende, Sonntag 17:30 Uhr in Nauheim. Ja, die Vorzeichen sind sehr klar. Unsere Jungs mittlerweile Tabellenführer, haben jetzt die 1B-Mannschaften überholt und stehen jetzt. Können jetzt auch hoffentlich sich da festsetzen. Nauheim hingegen hat noch leichte Probleme in der Liga. Nach 9 Spielen, 9 Niederlagen, 0 Punkte. Ich sag mal, das ist dann wohl ein Pflichtsieg.
Das muss sich am Wochenende nicht unbedingt ändern, genau.
Ja, wobei mit Nauheim hatten wir ja zuletzt ja nicht so gute Erfahrungen generell. Also wird Zeit, dass wir auch Nauheim mal wieder besiegen.
Ja.
Also im Nachwuchs.
Jetzt kommen wir auch endlich mal zu einem Heimspiel bei den Kleinschülern. Die hatten letztes Wochenende spielfrei und spielen Samstag um 9:45 Uhr zu Hause im Hessen-Pokal gegen Lauterbach. Also wer am Wochenende Eishockey in Kassel sehen möchte, außer am Freitag, der kann um 9:45 Uhr Samstag die Eishalle besuchen und den Kleinschülern zuschauen.
Ja, also ich weiß auch noch nicht ganz genau, aber da Lauterbach noch nicht gespielt hat, aber es müsste auch zu der Situation kommen. Ich glaube, einige Lauterbacher spielen ja bei unseren Kleinschülern in der Regionalliga mit und spielen natürlich im Hessen-Pokal dann für ihren Heimatverein. Also ich glaube, Zielinski ist jetzt so ein Beispiel. Also man spielt dann quasi auch gegen Teamkollegen. Das wird bestimmt sehr witzig.
Super.
Ja, also einfach mal hingehen. Ich glaube, so Hessen-Pokal gegen Lauterbach, das klingt doch echt gut. Ja, Bambini-Turniere gibt es dieses Wochenende leider nicht. Die haben frei, also können wir dazu nichts sagen.
Dann gehen wir doch zu den 89ers weiter. Die spielen am Samstag um 20:15 Uhr bei der Eintracht. Und die ganze Liga ist eigentlich sehr, sehr spannend dieses Jahr. Denn der Tabellenführer Bitburg, der hat 11 Punkte und ist im Prinzip nur 2 Punkte, ich habe schon wieder im Prinzip gesagt, ist nur 2 Punkte vor dem fünften aus Bad Nauheim. Und dazwischen liegen noch die 89ers, die sind nämlich punktgleich mit Bitburg derzeit Zweiter. Also ja, 5 Teams trennen 2 Punkte. Das ist echt ultra spannend.
Im Prinzip.
Nein, nicht im Prinzip. Das ist spannend.
Ja, also ich denke, die Eintracht ist natürlich letzter, das muss man dazu sagen. Wäre natürlich ganz schön, wenn die 89ers so ein bisschen ihren Durchhänger der letzten Wochen jetzt bereinigen könnten. Ich glaube, 3 Punkte wären sehr, sehr wichtig, um einfach ja an Platz 1 auch dran zu bleiben. Ja, kommen wir noch zu den Ice Cats. Die spielen am Sonntag 18:30 zu Hause. Also, wer nicht mit im Zug fährt, kann zu den Ice Cats gehen. Nur so als Vorschlag. Also, Sonntag 18:30 zu Hause gegen Krefeld. Krefeld aktuell Zweiter, aber jetzt auch noch nicht überzeugend oder so. Also, ich denke, es ist ein schweres Spiel. Aber gerade bei den Mädels ist eigentlich immer alles möglich. Das kommt immer auch viel drauf an, wer kann mitfahren vom Auswärtsteam, wer ist beim Heimteam da. Und da sie die Ice Cats ja das letzte Spiel gewonnen hatten gegen Dinslaken, würde ich sagen, sind wir einfach mal positiv und drücken die Daumen, dass vielleicht wieder Punkte bei rauskommen.
Die Daumen drücken wir immer, egal wie das
Ja,
vorher ausgegangen
natürlich.
ist.
Natürlich. Aber ich sag mal, es gibt Spiele, da weiß man einfach, das wird vielleicht zu schwer noch. Aber das, mal gucken. Also. Ich glaube, es ist nicht unmöglich.
Okay. Damit hätten wir auch den Jugendblock fertig behandelt und können zu Sonstiges schwenken, wo wir auch mal wieder was haben in unserer Kategorie. Denn Fabio Gacciola hat seine Profikarriere im Eishockey beendet und den ERC Sonthofen verlassen, beziehungsweise ja, im Einvernehmen, also Vertragsauflösung, und wird einen Tag später als, war das ne, einen Tag später oder am selben Tag sogar, als neuer Spielertrainer in der Landesliga Bayern bei Königsbrunn vorgestellt. Da trifft er dann auch auf Jeff Swess, der am selben Tag bekannt gegeben wurde, der sein Co-Spielertrainer wird. Ja, und Nils, der Fabio beerbt jemanden, der auch eine Kasseler Vergangenheit hat, nämlich den.
Genau. Ja, Alex Wedel. Die im H-Block werden einige jubeln, falls Leute zuhören. Also früher im H-Block, Alex Wedel wurde immer gefeiert.
Ja.
Hat zwischen 95 und 99 195 Spiele für die Huskies gemacht. Und ja, der wurde kürzlich erst gefeuert als Spielertrainer auch dort.
Genau.
Und außerdem trifft Fabio natürlich noch auf Matthias Forster. Der wurde Mitte November als Neuzugang vorgestellt in Königsbrunn. Und ich meine, Matthias Forster kennt man ja mit 500 Zweitligaspielen. Heilbronn unter anderem, aber auch andere Teams. Also ich sag mal, Königsbrunn ist ist die Marschrichtung klar. Also muss man sagen, da hat sich Fabio natürlich zwar einen Verein direkt in der Heimat ausgesucht, also wer es nicht weiß, das ist ein Vorort von Augsburg, kann man sagen, wo Fabio, glaube ich, lebt, ne, direkt in Augsburg.
Stand in einer Meldung, ja.
Ja, und aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil Königsbrunn will aufsteigen in die Bayernliga und deswegen wurde ja auch Alex Bele gefeuert, weil es lief noch nicht so rund und jetzt hat man natürlich ordentlich nachgerüstet. Fabio wird spielen, Jeff Swaes ist sicherlich in der Landesliga auch, ja, wird leicht unterfordert sein, vermutlich. Matthias Forster ist auch klar, also boah, ist schwierig, also es ist ganz schön viel Druck drauf. Können wir Fabio echt nur die Daumen drücken. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, also spannende Sache und ja.
Ja, ist auf jeden Fall auch spannend, wie er sich halt als Trainer schlägt, zum ersten Mal. Dann im
Genau.
Prinzip auch Chefcoach, Spielertrainer. Wir werden den Weg auf
Also
jeden Fall verfolgen.
wir waren auch ein bisschen verwirrt, weil ich sag mal, die Begründung war ja, warum er am Profi-Eishockey aufgehört hat, auch dass es zeitlich nicht so hinhaut, weil er hat ja auch Nachwuchs und möchte sich natürlich mehr um die Familie kümmern. Aber ich denke mir, Trainer in der Landesliga Bayern stelle ich mir eigentlich auch nicht wirklich weniger zeitintensiv vor.
Vor allen Dingen nicht mit den Ansprüchen, die man eben in
Eben, also die werden ja auch ein paar Mal die Woche trainieren, dann ist man auch zweimal die Woche eigentlich unterwegs und muss auch in der Landesliga Bayern eigentlich, das ist zweigeteilt, glaube ich, aktuell, aber man muss eigentlich auch durch halb Bayern fahren und wer weiß, wie groß Bayern ist, das ist jetzt auch nicht so mal so eben zu erreichen, weil ich meine, letztendlich die Oberliga dümpelt ja auch nur in Bayern rum. Und insofern mal gucken, ob das wirklich weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber schauen wir mal, ne?
Ja, bleiben wir bei Bayern. Oliver Wohlrab spielt für Eintracht Frankfurt in der Hessenliga. Also er ist gewechselt von den Löwen Frankfurt 1B und spielt dieses Jahr jetzt für die Eintracht. Sollte ja auch noch den ein oder anderen Zuhörer bekannt sein.
Vielleicht auch als DJ Blackskin.
Genau so.
Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Habe ich also als Spieler manchmal gerne gesehen und manchmal verflucht. Weil er kann unglaublich unterhaltsam sein. Er hat natürlich einen Schlagschuss, der, glaube ich, jedem Hobbyspieler wehtut. Also ich habe mal irgendwann in der Hessenliga mit einem Torwart gesprochen, der sich einerseits geärgert hat, dass Olli ihm kurz vor Schluss ein Ding reingehauen hat, der aber andererseits sehr froh war, dass er da nicht mehr dran war mit der Hand.
Ja.
Also, ja, Schlagschuss war schon immer sein Ding, aber natürlich auch das Körperspiel. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ja, ein bisschen schade, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall kein Hessenligaspiel wohl sehen werde. Wohlrab hätte ich sehr, sehr gerne nochmal gesehen.
Er trifft ja damit direkt am Wochenende auch auf alte Weggefährten.
Genau, ich weiß ja nicht, wie oft er spielen wird. Das weiß man in der Hessenliga nie, wer dabei ist. Aber klar, vielleicht ist er dabei. Dann kann man ihn beim Heimspiel der Eintracht quasi gegen unsere 1B bewundern.
Ja.
Ja, springen wir weiter noch. Lauterbach in der Regionalliga West hat auch noch Neuzugänge, aber wir gehen nur auf einen besonders ein, nämlich Jan Pankowski, Großpante sozusagen. Hat sich jetzt anscheinend breitschlagen lassen. Ist jetzt eine interessante Konstellation, weil es gibt ja auch Förderlizenzspieler von der DNL2, die in Lauterbach mitspielen. Und jetzt ist quasi der Co-Trainer, der ja teilweise auch als Trainer an der Bande war. Er ist jetzt quasi auch im Team für Lauterbach, also quasi, wenn dann die Spieler mit dem Trainer, das ist interessant, aber kann ja der Jugendförderung jetzt auch nicht wirklich schaden.
Denke ich auch nicht. Ist eher Win-Win.
Eben. Und das ist ja, glaube ich, generell. Also ich denke, man versucht schon jetzt wieder mehr Kasseler Spieler auch nach Lauterbach zu kriegen, weil Lauterbach, man merkt es momentan, sie haben leichte Probleme, sie haben auch Personalprobleme, einen sehr, sehr dünnen Kader und versuchen danach zu bessern. Und sie sind momentan auch leider Letzter. Aber ich sag mal, ich bin eigentlich recht optimistisch, dass sie nicht Letzter werden.
Wir werden es sehen und wir werden es verfolgen und wir werden es verkünden. Und notfalls haben wir noch den Nordhessen-Star, der es ins Forum postet.
Genau. Und wenn alles nicht funktioniert, dann machen wir noch eine Lauterbach-Spezialausgabe am Ende der Saison.
Die werden uns drauf festnageln.
Na, mal schauen.
Okay. Kommen wir zu einer neuen Kategorie, Nils. Wir haben Feedback.
Nein.
Der helle Wahnsinn, oder?
Ja, du hast ja heute auch jeden angebettelt.
Ich habe nicht gebettelt, ich habe nur einen Tweet rausgehauen und bei Facebook auch einen Post geschrieben. Und es gab tatsächlich Fragen und auch im Forum, also wirklich mal Props an die Leute, die da diesen Thread belebt haben. Es gibt einen Zwischenfazit-Thread und da stehen echt kluge Dinge drin und auch wirklich mühsam zusammengetragen und sehr lesenswert und unterhaltsam.
Was ich halt sehr schön finde, es ist nicht das übliche Angepisse, was man die letzten Jahre so leider gewohnt war,
Richtig.
sondern
Also.
es wird sich wirklich mal sinnvoll damit auseinandergesetzt und ja, das liest man natürlich dann immer gerne.
Ja, wirklich vielen Dank auch an eure Mühe, die ihr euch da macht und da sind sehr schöne Beiträge dabei. Und ja, wir haben Fragen erhalten. Also einen Teil haben wir schon abgefrühstückt mit unserem generellen Zettel, den wir sowieso hatten. Aber wir haben noch eine Frage von Rudi Rendt. Seid ihr auch dafür, bei einer 6:2-Führung am Freitag den Hungerecker die letzten 10 Minuten ins Tor zu stellen? Ja. Ist eine schwierige Frage, aber generell braucht ja auch Hungerecker-Minuten, um in den Playoffs startberechtigt zu sein, ne?
Nein. Da er
Weil.
fest bei uns Vertrag hat, dürfte das nicht gelten,
Okay.
oder?
Ich bin mir nämlich nicht
Also
ganz sicher.
ich glaube, er müsste die Minuten halt in Braunlage sammeln, quasi, aber bei seinem Verein, wo er fest ist, ist er doch eigentlich sicher.
Okay.
Allerdings bei Hungerecker dieses Jahr, wir wissen ja nicht, warum er in Braunlage eigentlich so gut wie nie spielt. Und da scheint es ja auch immer mal so ein bisschen zu brodeln, sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt. Aber ich finde es halt sehr, sehr schade, dass er generell so wenig Spiele hat dieses Jahr. Hilft ihm halt auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, ob er bereit ist für DEL2, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt aber auch einfach daran, wir haben ihn halt noch nicht gesehen. Insofern, ja, bei einer 6-2-Führung. Wobei natürlich Hessen-Derby ist auch immer schon viel passiert.
Ja,
Wobei eigentlich haben wir immer die großen Rückstände aufgeholt, wenn dann.
das stimmt.
Also würde ich jetzt mal einfach sagen, ja, 6-2-Führung, das geht klar, dann kann man ihn bringen.
Würde ich auch sagen. Okay, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wir haben noch eine weitere von Nico Berger, @Fedon27 bei Twitter. Der fragt: Im nächsten Jahr soll ja ein Legendenspiel stattfinden. Welchen Spieler würdet ihr da gerne wieder auf dem Kasseler Eis sehen? Als ich die Frage gelesen habe, habe ich spontan an Roger Hansson gedacht. Den habe ich im Husky-Trikot geliebt und den will ich eigentlich auch bei jedem Legendenspiel dabei haben. Wer fällt dir da spontan ein, Nils?
Also ich muss jetzt mal erstmal sagen, wer Roger Hansson nicht geliebt hat, ist kein Husky-Fan.
Ja.
Also über ihn kann man ja echt, also ich meine, einfach großartig, ja. Wirklich. Ja, also ich meine, so aus den Jahren auch mit Hansson sind natürlich Lindmark und McLeod so Namen, die ich gerne sehe. Spontan kam mir ja auch der Name François Gay ein, der ja damals seine Karriere in Kassel beenden musste. Den habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Ich weiß allerdings gar nicht, was er macht momentan, muss ich ehrlich gestehen. Ansonsten würde ich mich zum Beispiel auch mal über Pat Mikesh zum Beispiel freuen. Oder ja, da gibt es eigentlich so viele. Und im Grunde ist es mir meistens total egal, wer kommt. Und ich glaube, wir haben fast alle zu jedem Spieler irgendwie eine besondere Verbindung.
Ja.
Und wir hatten eigentlich, ja, ich glaube, wir hatten selten Spieler, wo ich gesagt habe, mit denen komme ich gar nicht klar oder so.
Das stimmt.
Also die hatten wir auch, so ich sag mal, in dem Abstiegsjahr in der DEL, wo wir gefühlt den besten Kader aller Zeiten auf dem Papier hatten, aber mit Abstand die schlechteste Leistung. So, da waren einige Spieler dabei, die muss ich nicht unbedingt sehen. Also ich sag mal, Corso muss jetzt nicht unbedingt nochmal in Kassel auflaufen.
Gut, der ist ja dann auch irgendwo hingewechselt, wo man nicht hinwechselt, ne?
Ja, aber ansonsten grundsätzlich buddelt einfach irgendwie ein paar Jungs aus, die in den 80ern und 90ern oder so. Vielleicht 2, 3 Jahre in Kassel gespielt habe, dann bin ich echt schon happy und dann komme ich auf jeden Fall auch hier hingefahren. Ganz
Ja,
klar.
sobald es da was Neues gibt, werden wir da auch natürlich drüber informieren und das wird auf jeden Fall noch einen Platz in den nächsten Episoden dann irgendwie einnehmen, wenn da wirklich ein Legendenspiel kommt. Also man hat ja, glaube ich, offiziell jetzt noch nichts rausgehauen, aber im Zuge
Ist halt auch
des.
die Frage, ist halt auch die Frage, wann man es macht, natürlich. Und wir wissen ja auch noch nicht, gibt es wieder Wingers Cup oder so, wie geht's da weiter? Ich persönlich fände nämlich so ein Legendenspiel im Rahmen des Wingers Cups eigentlich sehr cool, weil ich sag mal, wenn man es mitten in die Saison macht, in irgendeiner Pause, dann hast du das Problem, dass viele ehemalige als Manager, Trainer, sonst was aktiv sind, Scout, was auch immer, Und die können dann halt nicht kommen, also eben mitten in der Saison. Aber wenn man das vielleicht vor der Saison oder nach der Saison macht, dann kriegt man vielleicht auch halt mal die Jungs, die sonst eben nicht können.
Ja, das war ja, das letzte war ja, glaube ich, auch diese, so ein Boys are back in town. Das war, glaube ich, auch, war das nicht auch im Sommer? Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war auf jeden Fall da.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht.
Ja, aber man kann es eigentlich auch so im Frühjahr machen, wenn man die Leute halt kriegt. Ja, ist schwierig, wie du sagst. Weil dann ist es so ein bisschen verteilt halt. Dann hast du den Wingas Cup und dann hast du vielleicht nochmal so ein Legendenspiel, sponsert bei Wingas. Naja, wir schauen mal. Also, wenn da irgendwie
Naja, wie
was.
gesagt, ich finde es halt echt schwierig, weil zum Beispiel, wenn man jetzt Pat Mikisch mal so nimmt, als Beispiel, der ist sehr erfolgreich in der United States Hockey League bei den Green Bay Gamblers. Also, er war ja vorher schon viele, viele Jahre bei Michigan Tech Assistant Coach, war das dann auch bei den Green Bay Gamblers anfangs und ist mittlerweile General Manager und Head Coach. Und der kann natürlich nicht einfach mal mitten in der Saison sein Team verlassen, die dann da irgendwie auf der Jagd nach Punkten sind und immer so eben nach Kassel fliegen oder so. Insofern, das wäre dann so ein Spieler, da würde ich mir dann schon wünschen, dass man das irgendwie so macht, dass er dann halt auch kommen kann.
Oder
Aber er ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir
Pelle,
haben
Tino Boos oder so, die kriegst du ja alle nicht, wenn die im Ligenbetrieb sind, ne?
Daniel Kreuzer, also wenn noch Legenden spielt, Daniel Kreuzer natürlich jetzt, wo er aufgehört hat, ich glaube, ich muss, oder?
Ja, das stimmt. Den kriegst du auch
Und
immer.
klar, Boos, also ich würde natürlich gerne irgendwie, also wenn dann, wenn Kreuzer, dann Boos, dann Dolak, dann Mond, ne?
Ja.
Und dann eigentlich auch Abstreit. Und dann zähle ich sie bald alle auf, ja. Ach, das ist so schwierig im
Und Hans Zach an der
Ligenbusch.
Bande.
Ja, irgendwie schon, das würde mich auch sehr freuen.
Okay, vielleicht kriegen wir dazu ja irgendwie was raus, was da geplant ist, und erzählen es euch in einer der nächsten Episoden.
Ja, wir bohren mal ein bisschen nach, genau. Wir nerven die Leute mal ein bisschen.
Jawohl. Und dann haben wir noch eine Frage von Matthias Gerke. Ist noch ein Neuzugang geplant, weil Cucheda nun einen deutschen Pass hat? Rico Rossi hat vor ein paar Spielen gesagt, dass man da auf jeden Fall noch nachlegen wird. Und wir hatten es, glaube ich, auch schon im Podcast, dass er davon ausgeht, dass es einen Garage-Sale geben wird. Also der typische Ausverkauf, wenn oben in der ersten Liga die Teams merken, oh Mist, bei uns klappt nichts mehr mit Playoffs. Wir wollen jetzt doch noch ein bisschen Geld einnehmen oder Geld sparen, indem wir unsere Spieler halt in untere Ligen abgeben.
Ja, Krefeld, Straubing, Augsburg sind so Kandidaten, dies Jahr sicherlich.
Und ich denke mal schon, dass da nachgelegt wird. Und da komme ich jetzt nochmal zurück, was ich am Anfang meinte. Ich würde mir wünschen, dass man halt in der Defensive noch nachlegt. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig für die Playoffs.
Also sagen wir es mal so, ich denke, wir haben momentan ja vier Ausländer. So, jetzt, auch wenn es keiner gerne hören will, aber es ist ja noch nicht mal sicher, dass Wisniewski bis Saisonende bleibt. So, wenn er geht, hätte man ja nur noch drei Ausländer. Und ich persönlich glaube, Ende Januar haben wir wieder fünf Ausländer.
Kann gut sein.
Wir hatten immer fünf bei Joe eigentlich. Da saß immer einer. Es ist halt die Frage, ob man sich auf der Torwartposition natürlich auch absichern will und da vielleicht noch einen Ausländer holt, der vielleicht nur so Standby macht oder so. Oder ob man, ich denke, wenn Wisniewski geht, muss man auf jeden Fall wieder einen Verteidiger holen. Und ansonsten, wenn Wisniewski bleibt, was natürlich alle hoffen und ich auch ganz besonders, dann denke ich, dass man noch einen zusätzlichen Stürmer holen wird. Weil, ich sag mal, deutsche Spieler, Garage Sale ist ja schön und gut, aber da kommen dann vielleicht fünf Spieler auf den Markt und die komplette DL2 wird mitbieten. Und das heißt, es wird Bietigheim, es wird Frankfurt, Nauheim oder so. Also, es wird dann nicht günstig.
Aber vielleicht kannst du
Da muss man
in
halt.
so einem Zug ja wirklich mal einen Direktdinger nochmal in die zweite Liga locken. Zumindest halt für die Zeit.
Ja, würde ich mir wünschen, dass man ihn vielleicht ausleiht oder so, dass er dann wieder nach Augsburg zurückgeht danach. Aber keine Ahnung. Also wie gesagt, deutsche Spieler, das ist sehr, sehr kompliziert, glaube ich, auch, die zu kriegen, weil gerade in der Abwehr sind sie echt Mangelware. Und ja, also ich denke, wir haben fünf Ausländer, wenn das Transferfenster schließt und bei Wisniewski entscheidet sich halt, holen wir einen oder zwei Ausländer noch.
Ja, okay. Dann hoffe ich, dass die Fragen soweit alle beantwortet sind. Wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr sie uns gerne stellen im Forum unter connection.de. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet, an podcast@connection.de oder in den Social-Media-Kanälen unter twitter@connection oder bei Facebook findet ihr uns auch unter facebook.com/connection. Postet einfach was, wenn ihr eine Frage habt, wir versuchen die zu beantworten. Wenn ihr euch jetzt mit euren Fragen nicht genug beantwortet fühlt, so, ja, dann könnt ihr auch gerne nochmal nachfragen und nochmal nachhaken. Dann gucken wir uns vielleicht die eine oder andere Sache ein bisschen intensiver an. Bei der Frage, ob jetzt ein Neuzugang geplant ist, wir sind da ja auch nicht wirklich so nah dran, dass wir jetzt wissen, was da hinter den Kulissen läuft. Aber ich denke schon, dass man auf jeden Fall noch irgendjemanden halt auf dem Schirm hat, den man eben nachverpflichtet, so wie Nils es eben auch gesagt hat. Und ja, wir versuchen, was möglich zu machen und wenn es etwas mehr Recherche-Hintergrund benötigt oder so, dann nehmt uns das nicht übel. Wir kümmern uns drum, wenn ihr mögt. Ja, passt so, ne?
Ja, es ist schon vollkommen richtig.
Wir freuen uns ja
Also
auch, wenn.
du kümmerst dich drum, weil,
Ja,
sag ich jetzt mal einfach so.
Wir freuen uns ja, wenn Fragen kommen und ihr halt auch teilnehmt. Also das soll ja nicht so eine Two-Man-Show sein, sondern wir sind ja auch froh, wenn da irgendwie Input von außen kommt. Und wir haben auch wirklich viel Feedback jetzt bekommen, die letzten beiden Sendungen. Da sind wir auch sehr froh drüber und wir freuen uns, dass es euch gefällt und
Wobei ich auch mal sagen muss, also ich freue mich wirklich sehr über jedes Lob, ganz ehrlich, gerne weitermachen. Aber ihr dürft auch gerne kritisieren. Also wir fallen jetzt nicht um oder hören auf, deswegen. Also wenn irgendwas nicht stimmt, dann einfach raushauen, weil ich finde immer so, wenn, ja, wenn nichts Negatives kommt, dann bin ich unzufrieden. Ich strebe ja immer nach Verbesserung und ja, vielleicht fällt ja irgendwas ein, irgendwie neue Rubrik oder so. Irgendwas, was fehlt, irgendein Spieler, den wir mehr beachten müssen oder keine Ahnung.
Vielleicht habt ihr auch
Irgendein Spieler,
generell
den wir.
zum Konzept irgendwie eine Idee, wenn ihr sagt, ach, über das letzte Spiel reden ist ja langweilig, das höre ich mir eh nie an, ich spule immer vor oder so. Oder irgend sowas. Also gerne alle Anregungen, die ihr habt, raushauen.
Oder macht doch mehr Gewinnspiele, sage ich jetzt mal so. Also mehr Interaktives zum Beispiel. Kann man sich alles wünschen.
Vielleicht erfüllen wir ja sogar sowas.
Möglich ist das immer, ja.
Ich finde, es sollte sich mal einer ein Gewinnspiel wünschen. So für die nächste Folge.
Bin ich bei dir, absolut.
Okay, Nils. Ich denke, wir sind am Ende angekommen heute. Dafür, dass wir wieder gesagt haben, wir haben nicht so viel, es wird nicht so lange. Und wir wieder bei einer Stunde und 23 gelandet sind.
Ist doch in Ordnung.
Perfekt. Ich danke dir für deine Zeit
Ja, immer
und
gerne. Macht
mir
immer
hat
riesig
das,
Spaß.
ja, es macht wirklich Spaß. Also im Prinzip macht es mir sehr viel Spaß. Es
Es tut
tut
dir
mir,
Spaß machen, ja.
im Prinzip tut es mir sehr viel Spaß machen mit dir.
Gut, hätten wir das auch geklärt.
Dann, wir haben gleich Mitternacht, Nils. Ich verabschiede mich und wir hören uns nächste Woche, wahrscheinlich Anfang der Woche direkt.
Recht früh, ja, genau.
Dann mach's gut, Nils.
Ja, ciao.